das Kontaktcenter Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Herzlich willkommen. Sie haben richtig gewählt, denn hier ist der Podcast des Kontaktcenter Networks. Und ja, es ist schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Markus Euler und heute begrüße ich Atticus A. Schacht von Schacht Consulting. Ja, und meist unterhalten wir uns an dieser Stelle ja über Serviceprojekte, technologische Veränderungen oder Organisationsthemen, aber immer spielt der Mensch eine große und auch wichtige Rolle auf beiden Seiten. Und heute tauschen wir uns einmal über die menschliche Seite des Beraters aus und natürlich auch der Beraterin, über die Menschen, die dahinter stehen. Ja, hallo Atticus, ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Hallo Markus, vielen Dank für die wunderbare Einführung und ich freue mich, dass wir uns wieder unterhalten können. Es ist total schön, dass wir mal wieder einen Dialog haben, also das Gespräch suchen. Und danke, dass du die Idee hattest, einmal über die menschliche Seite zu sprechen. Wie wir beide wissen, ist die Begegnung mit Menschen das, was denn unser Leben so spannend und inspirierend macht. Und du entschuldigst, aber gerne würde ich auch dir im Laufe des Gesprächs ein paar Fragen stellen dürfen, wie du zu den einzelnen Punkten stehst. Oder lassen wir uns mal überraschen, oder?
Ja, aber natürlich darfst du auch fragen. Rollentausch ist auch immer eine schöne Sache. Ja, du hast viele, viele Jahre Beratererfahrung und in diesen Jahren ja auch schon einiges erlebt. Und wir hatten in Berlin zu Beginn des Jahres auf der Messe, da hatten wir schon mal ja so einen Anfang gemacht, haben uns unterhalten. Und ja, wir haben festgestellt, dass man als Berater eben nicht nur eine ja große Expertise und Praxiserfahrung benötigt, sondern eben auch eine Persönlichkeit, die, ja, wie soll ich sagen, sich nicht nur an neuen Menschen und die Herausforderung, die sich in diesen Projekten ergeben, dass man sich da anpassen muss, sondern dass man auch mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen als Mensch klarkommen muss. Die letzten Jahre, denke ich, die haben das ja auch sehr eindringlich gezeigt. Wie wichtig ist dir dieser Teil deiner Arbeit?
Erstmal vielen Dank für die Frage und ich denke, du kennst mich da schon ganz gut und so wie du das zwischen den Zeilen schon angedeutet hast, liegt mir dieser Teil der Arbeit sehr am Herzen. Denn nur wenn ich auf Menschen zugehe und die verstehe und mich in sie hineinversetzen kann, nur dann verstehe ich ja auch deren Bedürfnisse und deren Sorgen. Oft ist ja dahinter dann immer etwas, was wir verstehen müssen, um das Problem zu lösen. Mhm. Ja. Und für uns ist es halt immer wieder spannend, genau hinter diese Kulissen zu schauen und die Motive zu verstehen. Auch die immer wieder neuen Einflüsse auf diese Menschen, wenn wir nur die Themenbereiche Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz, Klimawandel, Risikomanagement. Ich könnte jetzt noch weiterzählen, aber lassen wir das mal betrachten. Stehen diese Menschen in einem Spannungsfeld an Herausforderungen, die sie treiben und beeinflussen. Das bedeutet, hier haben wir in unseren Beraterprojekten immer allerhand an Rahmenbedingungen, die wir berücksichtigen müssen. Ziel ist ja immer, die Transformation soll gelingen. Genauso wichtig mhm. ist aber auch, selber Werte zu haben und sich in der schnelllebigen Welt auf seine Stärken berufen zu können. Mhm. Hierzu gehört es, auf der einen Seite, sage ich immer, klare Strukturen zu bauen und sich selber immer wieder zu innovieren. Also auch sich selber immer wieder selbst zu erfinden. Oft denke ich auch so, in Frage zu stellen, das, was ich mache, ist das richtig? Hilft das dem Kunden?
Und wir beide wissen, wie schnell man da in einem Trott drin ist, der, ja, wenn er auch erfolgreich ist, ja erstmal so die erste Wahl ist und dieses Neuerfinden, ja, da, du hast jetzt Werte angesprochen. Mhm. Weißt du noch, wann du deine eigenen Werte für dich und deine Arbeit definiert hast und ja, wie kommunizierst du die?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich versuche mal das ganzheitliche Bild zu malen. Wie mache ich das am besten? Wahrscheinlich, bei unseren Kindern haben wir in der Erziehung immer versucht zu sagen, sie brauchen zwei Dinge. Und zwar zwei ganz einfache Dinge. Wurzeln und Flügel. Das ist so ein bisschen ein Gleichnis für Werte und neugierig sein. Das Gleiche gilt natürlich für das Geschäftliche. Und deswegen sind für mich Werte, also Wurzeln, so wichtig. Und auf der anderen Seite musst du neugierig bleiben und immer wieder das, was du hast, in Frage zu stellen. Und deswegen ist in der Arbeit etwas, was mich fasziniert, wenn ich Unternehmen sehe, die klare Regeln haben. Also ich habe ja als Beispiel auch mal bei Freudenberg gearbeitet und die hatten so ganz feste Regeln, weil sie einfach aus einer starken Unternehmerfamilie diese Regeln im Unternehmen gelebt haben. Und da habe ich mir dann oft gesagt, Mensch, das ist ja genial, so Werte zu haben, damit man sich morgens immer in den Spiegel schauen kann. Mhm. Und für mich ist das, wenn ich ehrlich, authentisch und transparent bin, also zu meinen Kollegen und natürlich auch zu Kunden, gibt ja diesen schönen Spruch, Lügen haben kurze Beine.
Genau, ja.
Ja, das ist im Geschäftsleben auch so. Man trifft sich halt immer öfter, um nicht zu sagen mindestens zweimal. Und wenn du da deinen Ruf dann ruiniert hast, dann kannst du es vergessen, dann bist du einfach verbrannt. Und somit ist Ehrlichkeit und damit Transparenz für mich persönlich und damit auch für Schacht Consulting sind Grundwerte. Diese bauen auf einem Gerüst auf. Lass mich es einfach christliche Werte nennen, weil wir halt in der christlichen Welt groß geworden sind, ja. Und da gibt's dieses schöne Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das kannst du aber nur, wenn du dich selbst auch liebst, also selber auch, ja, und so weiter. Können wir ja noch weiter drauf aufbauen. Für mich gibt es da zum Beispiel auch, ja, das sind keine Werte, das sind eher Glaubensgrundsätze. Ja, eine Sache, die ich ganz fest immer wieder merke, sehe, Kooperation ist immer besser als Konfrontation. Das klingt so einfach, ist aber sogar von einem Kölner Professor, der hat dort dafür einen Nobelpreis gewonnen, ist es nachgespielt oder bewiesen worden. Und das merken wir, weil wir ja als Menschen in einer Gemeinschaft leben, wenn wir uns gegenseitig helfen, dann geht es der Gemeinschaft besser. Ja? Und deswegen ist dieses Thema für mich extrem wichtig. Sicherlich in der Geschichte finden wir da immer wieder mannigfaltige Beispiele, aber wichtig ist, wie schaffe ich es, mit Kooperation mehr zu bewegen, als ich alleine jemals schaffen könnte. Dann haben wir von der Schacht Consulting haben wir noch einen Grundsatz. Wir sagen immer, Underselling and overperforming. Also wir möchten Erwartungen übererfüllen, also dem Kunden nur das versprechen, was wir auch wirklich halten können. Mir ist es bisher nur einmal so ergangen, ist ja auch hier so Use Case, ne? Also mal Erfahrungen austauschen, dass wir einem ganz kleinen Projekt die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Da muss ich mich aber wirklich an die eigene Nase fassen, weil wir dem Kunden nicht ganz eindeutig gemacht haben, was wir in 2,5 Tagen leisten können. Er hatte sich ein Ergebnis erhofft, für das wir mindestens 10-facher an Aufwand benötigt hätten. Und da merkst du wieder, ja, es liegt an den Motiven, was ich ganz am Anfang gesagt habe, hinter die Menschen gucken. Was wollen sie denn? Du bist in deiner Welt und nicht in deren Welt. Und deswegen ist dieses Menschen so wichtig. Und wenn wir dann nochmal auf Werte zurückkommen, ich hatte jetzt schon viele genannt, ist für mich Konsistenz der Werte. Wenn ich das hinkriege, das schafft ja, wir sprechen da gerne von AIDA, ja, Vertrauen.
Ja.
Und im Endeffekt schafft das langfristig Geschäft. Ich hatte gerade gestern ein Telefonat mit einem Kunden aus meiner ersten Stunde, wo ich dann auch so sagte, ey, genial, dass Sie sich wieder melden. Ja, bei Ihnen kann man immer anrufen, man kriegt immer eine ehrliche Antwort. Und das war so wirklich beeindruckend. Da
das tut gut,
Gänsehaut bekommen. Ne?
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Aber jetzt spreche ich die ganze Zeit. Markus, sag mal, was sind denn deine Werte?
Lass mich gleich drauf zurückkommen. Also, okay. Ganz bestimmt. Du hast eben was ganz Wichtiges gesagt. Meine Beobachtung in den letzten Jahren ist, dass diese Versprechen immer größer, und wenn man sich mal hinterfragt und sich das versucht vorzustellen, im Grunde als ja absolut unrealistisch erscheinen müssten. Und trotzdem ist die Not oder die Hoffnung vieler so groß, dass sie sich darauf einlassen. Ja, das heißt, in der Beratung oder auch im Coaching, im Training, ja, dass man innerhalb von 2 Tagen ein neuer Mensch wird und 500 neue Kunden gewinnt, die einem 10.000 Euro monatlich ohne Zutun bringen und passiv und so weiter. Und natürlich ist es da als Berater erstmal auffällig, wenn man sagt, nee, also so viel verspreche ich nicht. Ja, man muss das begründen können, und es ist bestimmt schwierig, heute eben auch diese Erwartungshaltung mit der umgehen zu können und da eben auch eine Basis zu finden, wo am Ende auch beide Parteien dann auch zufrieden sein können. Und das bringt mich jetzt gerne zur Beantwortung deiner Frage, denn ich mache ja Vertriebscoaching und Training, und ich habe mir sehr früh überlegt, eben, ja, was sind meine Werte oder wie möchte ich mich verhalten, Verhaltenskodex. Und im Vertrieb ist es eben auch so, dass man Menschen unterstützen kann, erfolgreicher zu sein, neue Kunden zu gewinnen, und dass es da eben irgendwo ganz schnell eine Grenze gibt, wo das, ja, ich sage mal, eben nicht mehr professionell oder ehrlich ist, sondern wo es, ja, wo es nur noch ums Verkaufen und um Umsatz generieren geht. Und das war für mich wichtig, dem auch zu zeigen, ich bringe dich gerne bis dahin und unterstütze dich dabei, aber für mich gibt's eine Grenze. Also wenn der Kunde am Ende schlechter dasteht, nur weil du einen Abschluss gemacht hast oder ein Projekt gewonnen hast, dann bin ich nicht der Richtige dafür.
Ja, absolut.
Und also, auf der anderen Seite gibt es genügend, die eben genau das auch machen und sagen, na ja, der Kunde ist doch selbst verantwortlich, was er macht. Ja, da kannst du ja jetzt mir nicht die Schuld geben, aber darum geht's nicht. Und dieses abends in den Spiegel gucken, das hat was damit zu tun. Also zu sagen, wo habe ich heute unterstützt, was machen diese Menschen jetzt, und könnte ich als Kunde mit diesem Ergebnis leben, wenn diese Verkäuferinnen und Verkäufer jetzt mit mir zu tun hätten. Ja.
Super.
Und das Thema Werte, Ethik begleitet uns ja ständig, und du hast ja gerade so schön gesagt, das hat was mit Leben zu tun und nicht mit den berühmten Werten, die man sich im Meetingraum an die Wand pinnt und hofft, dass sie dann schon irgendwie ja automatisch kommen, sondern das ist ja Wertearbeit, die man dann betreibt, auch in der Führung und eben auch als ja aber Inhaber eines Consulting-Unternehmens. Ja,
ja, absolut.
Diese, ich nenne es mal Corona-Phase, da ging es ja auch hin und her, und wir hatten viele Belastungen, und die Persönlichkeit wurde da oftmals ja sehr, sehr stark auf die Probe gestellt und belastet. Wie hast du das erlebt in dieser Zeit? Du hast ja da nicht pausiert, sondern du hast ja eben auch ein bisschen anders als vorher weiter mit deinen Kunden zu tun gehabt.
Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt, weil genau in der Phase konnten wir unser Vertrauensnetzwerk, so nenne ich unser Netzwerk, wirklich extrem gut nutzen. Wir haben für die Kunden, die uns sonst immer vor Ort direkt sozusagen haben wollten, virtuell arbeiten können und aus meiner Sicht geniale Ergebnisse erschaffen können. Also teilweise haben wir dann auf dem Fußboden gelegen, mit einer Kamera draufgehalten und Flipcharts gemalt. Und dann, nee, da links noch und rechts noch. Also wirklich ganz pragmatisch. Und wir haben dann die Kunden im Nachhinein dann mal persönlich bei einem Wein oder Bier getroffen. Und dann so, ach, so sehen sie aus, so ungefähr. Weil vor der Kamera sehen ja alle gleich groß aus. Und der eine war halt größer und der andere kleiner. Ja. Das war schon extrem spannend. Und zusätzlich hatten wir in der Phase, durften wir unser größtes bisheriges Projekt starten. Und zwar haben wir mit unserem Team helfen dürfen, diese Informationsservice Covid-19 für das Bundesministerium für Gesundheit in kürzester Zeit aufzubauen. Kürzester Zeit heißt, wir sind Ende November angerufen worden und dann sollte Mitte Dezember das starten. Und da haben wir gesagt, ja, ist ja nicht das Problem, wie groß soll denn das werden? Dann hieß es, naja, 500.000 Calls pro Woche. Da haben wir mal so hochgerechnet, 4.500 Mitarbeiter, die man da braucht, in 3 Wochen. Und haben dann eben gesagt, das geht nur, wenn wir ein Netzwerk, also ein Partnernetzwerk bauen. und haben 18 Partner gewinnen können. Du kannst dir vorstellen, das war alles erstmal auf Zuruf und ohne irgendwie Vertrag, sondern nur auf Vertrauen. Und was wir echt mega spannend fanden, war, der eine sagte mir zum Beispiel im Nachgang irgendwann, du hast mich beim Rasenmähen erwischt. Ja, da hat das Telefon geklingelt und dann hast du gesagt, du brauchst 100 FTE. Und ich sagte, der spinnt. Und ich sagte, nein, ich spinne nicht, ich brauche das. Und zwar in 3 Wochen. Und dann sagte er, okay, das kriegen wir hin. Und ich so, das gibt's doch nicht. Ja, und so war diese Stimmung untereinander. Es war natürlich auch eine besondere Stimmung. Ja, nach dem Motto, wir zeigen denen, dass wir es können. Und wir als Branche halten zusammen und Wettbewerber sind zu Kooperationspartnern geworden. Und das war mega beeindruckend, weil das, was wir als Berater in der Theorie immer unseren Kunden empfehlen, wir sagen immer so schön, naja, wir zeigen ihnen auf dem Blatt Papier, wie man ein Fahrrad baut. Und jetzt waren wir selber dran und durften ein Fahrrad selber bauen. Ja? Also wir haben im Endeffekt es geschafft, das Training hochzuziehen. Wir haben die Technologie aufgebaut. Wir haben die Wissensdatenbank aufgebaut, ausgewählt und befüllt. Wir haben binnen dieser 3 Wochen mit 10 Beratern dieses komplette Netzwerk geknüpft, haben juristischen Verträge im Hintergrund gestartet, haben die Ausschreibungssachen gemacht, also alles, wo ich am Anfang dachte, wie soll das denn funktionieren? Aber wir machen einfach mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das war mal wieder diese Geschichte, Kooperation ist deutlich besser als Konfrontation, denn ohne diese Gemeinschaft hätten wir nichts hingekriegt. Also das war echt beeindruckend.
Wow. Ja, da kommt mir jetzt so der Gedanke, das eine ist natürlich alles, wie manage ich das, ne? Wie du sagst, da liegt man auf dem Boden und schreibt und filmt und macht das Ganze. Aber diese Belastung, die bei sowas jetzt extrem entsteht, aber auch im Alltagsgeschäft ja oftmals auch unter Zeitdruck und unter Zieldruck steht. Welche mentalen Aspekte, nenne es jetzt Glaubenssätze oder Mindset oder wie auch immer, ich denke, du weißt, was ich meine. Welche sind da entscheidend, dass man heute in dieser Arbeitswelt wirklich zurechtkommt, also auch diese mentale Energie hat, um das Eigentliche auch gut umsetzen zu können und dann erfolgreich sein zu können?
Also spontan, ich habe heute gerade mit meiner Tochter telefoniert, also die Älteste studiert Chemieingenieurwesen und da war wieder irgendein Problem und ich sagte so, nützt ja nichts, ja, mach einfach. Also dieses nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern eine Lösung suchen und nicht immer auf die Probleme fixieren. Und da ist mir halt brutal wichtig, ich sehe Herausforderungen und dann muss ich doch irgendwie um die Ecke denken können. Und dieses um die Ecke denken, das ist für mich und auch meine Kollegen in der Beratung so wichtig. Ja, da werden wir ganz viele Probleme finden, aber wir werden immer auch Lösungen erarbeiten, gemeinsam. Meistens wissen es die Kunden auch selber.
Ja.
Und die sind nicht einfach, das sind komplexe Vorgänge. Ja? Also Kundenservice ist nun mal vielschichtig mit unterschiedlichsten Anforderungen. Und wenn wir das hinbekommen gemeinsam, dann haben wir es geschafft, um die Ecke zu denken. Und mental diese Ruhe zu bekommen und dieses, wie schaffe ich es, mich auf solche Situationen einzustellen, ist dann, wenn ich zum Beispiel Ruhe brauche, gehe ich in die Berge. Ja. Und guck einfach in den Wald. Ja, viel Luft, viel Bewegung. Da kriege ich meine Ruhe wieder. Weil wenn ich dann wieder im Alltag bin, dann muss ich ja immer diese extra Meile gehen wollen.
Ja.
Und wenn ich die gehen will, dann muss ich das ja auch können. Also muss ich mental auch so fit sein. Deswegen mache ich zum Beispiel auch viel Sport. Wobei in den letzten Jahren ja leider, oder im letzten Jahr ja leider nicht mehr. Das weißt du ja. Ich habe da mich immer auf meinen Körper verlassen können, weil ich früher Leistungssport, Handball gemacht habe und so weiter. Und ich hatte dann echt einen mega Leistungsabfall. Und ja, ich konnte eigentlich nicht mehr um den Block laufen. Bin aus der Puste gekommen. Ich so, ey, was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Und dann sagte irgendwann ein befreundeter, Mensch, geh mal zum Kardiologen. Ja, und dann bin ich da hingegangen und dann sagte der, boah, da ist nichts. Ja, wir schicken Sie mal ins Belastungs-MRT. Die haben auch nichts gefunden, hier, Robert-Bosch-Krankenhaus. Und dann sagten zwei befreundete Ärzte, das kann nicht sein, du gehst bitte zu einer Zweitmeinung, zu einem anderen Kardiologen. Und der hat mich dann operiert, also Herzkatheter. Ich sage immer so schön, wie so ein Schornsteinfeger, der schiebt dann so ein Draht rein bis ins Herz.
Ja, so ist
und dann
das.
Sagte der, ey, einer deiner Herzkranzgefäße ist zu 95% zu. Du hast auf der einen Seite Glück, wir können dir einen Stent setzen und auf der anderen Seite Pech, du hast jetzt halt einen Stent. Und ich wie ich, mein Körper, also da ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe dann mich selber hinterfragt, weißt du, ich mache Sport, ich lebe gesund, ich versuche wenig Alkohol zu trinken, ich rauche nicht, ich bin nicht übergewichtig und trotzdem. Und es hat wirklich lange gedauert, das sind jetzt 2 Jahre her, dass ich damit so ein bisschen ins Reine gekommen bin. Da hat mir aber dann auch eine Internistin geholfen, die herausgefunden hat, dass das wahrscheinlich Spätfolgen sind von dem Spike-Protein. Ob jetzt durch Corona-Impfung oder ob durch Corona selber, ist vollkommen egal. Mein Körper reagiert auf dieses Spike-Protein mit Autoimmun-Antikörper. Und die greifen Gefäßsystem und eben insbesondere am Herz, die Herzkranzgefäße an. Aber das hat auch... Da musst du wieder um die Ecke denken, ne? Da musst du wieder strukturiert rangehen. Das war ein komplettes Projekt für mich, um das in den Griff zu kriegen. Und ich hatte dir gerade vor unserem Gespräch erzählt, dass ich heute beim Kardiologen war.
Ja, genau.
Die Werte, die er heute festgestellt hat, sagte, Top-Werte. Also wenn ich nicht wüsste, dass sie einen Stent haben, würde ich sagen, sie haben keinen. Ja, alles funktioniert wieder. Aber das hat halt viel, viel Kraft gekostet. Und das ist immer wieder dieses Innehalten, sich selber zurücknehmen und sich auch, wahrscheinlich sich selber auch nicht so wichtig nehmen, ne? Weil, wenn ich morgen nicht mehr da bin, ja, dann läuft die Welt auch trotzdem weiter. Mhm. Ja? Und deswegen denke ich, das sind so die Punkte, die mich umtreiben. Mhm.
Ja, und auch so das Beispiel, das kennst du wahrscheinlich auch, ja, wie viel Geld und wie viel Zeit stecken manche Leute, bei dir weiß ich es nicht und kann ich mir auch nicht vorstellen, jetzt in materielle Dinge, um sie zu pflegen, ja, ob es das Auto ist, ja, was immer sauber und frischen Ölwechsel hat und wie stark kümmere ich mich um mich selbst am Ende? Ja, oder welches Futter bekommt mein Tier und was schaufel ich so den ganzen Tag in mich rein? Mhm. Ja. Und diese Selbstpflege und Selbstliebe, das wird ja oftmals ja so ein bisschen belächelt, ja, und wird mit Egoismus oder mit Egozentrik verwechselt. Aber letzten Endes ist es ja tatsächlich dann, wenn wir in dem Moment einfach nicht körperlich, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, oder mental fit sind, dann können wir unsere Expertise, unser Wissen und unsere Fähigkeiten gar nicht richtig einsetzen. Mir ist das sehr bewusst geworden. Vor 2 Wochen war ich in Garmisch-Partenkirchen beruflich und da war der Zugspitz Ultra Trail. Mhm. Und da laufen Menschen 100 Kilometer mit 5000 Höhenmetern auf die Zugspitze und wieder runter innerhalb von 10 Stunden.
Wow.
10, 11 Stunden. Und einer war im Ziel, da habe ich daneben gestanden und er sagte, körperlich war alles in Ordnung. Ich kenne meinen Körper, ich habe das trainiert, ich habe die Ausdauer, ich kenne die Berge, aber ich werde jetzt keine langen Läufe mehr machen, weil ich habe es mental nicht hinbekommen. Mich hat es mental zerrissen. Ja, also mein Kopf hat verrückt gespielt und mein Körper ist gelaufen, aber mein Kopf hat verrückt gespielt. Und da wird, denke ich mal, immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, da auch ja, auf sich zu hören und sich Zeit zu nehmen, wie du jetzt auch sagst, in die Berge zu gehen. Ja, ja, und eben nicht, wenn es zu spät ist oder wenn es fast zu spät ist.
Aber bei dem Beispiel habe ich gerade Gänsehaut bekommen.
Das ist nicht nur virtuell, siehst du.
Ja, weil gut, du weißt ja, ne, ich kletter auch, ich mache auch Skitouren und so. Ich kenne so Situationen, wenn du dann in einer Klettertour steckst und dann so runterguckst, unter dir 400 Meter dann die Wand, und dann denkst du so, was mache ich hier eigentlich?
Ja. genau, was mache ich hier? Schönes Stichwort oder schöne Brücke, danke. Gab es mal einen Zeitpunkt oder vielleicht eine Phase, wo du eben diese Werte und dieses Solide, was du da hattest, worauf du dich auch verlassen konntest, eben wo das in Gefahr war, wo du dich vielleicht auch ein Stück weit selbst verloren hast? War das jetzt diese Phase mit der Krankheit, die du beschrieben hast, oder gab es da auch andere Punkte, wo du gemerkt hast, du, jetzt passiert gerade was mit mir, ich muss gegensteuern?
Also ich bin oft gefragt worden, ob mein Wertesystem, ob ich da wirklich so hinterstehe. Mhm. Ja, also das kennst du wahrscheinlich auch, ja, dass so Kollegen sagen, wie, erzähl mal, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen, warum hast du den Wert? Ich muss da einmal in meine ersten Berufsjahre zurückdenken. Da sind wir irgendwie drauf gekommen, weil er war frisch verheiratet und ich hatte war frisch liiert. Und dann, ja, sag mal, und dann sagte ich so, ja, ich habe, das klingt jetzt doof, ja, aber ich habe 5 Kriterien, was eine Frau mitbringen muss, damit es matcht mit mir. Mhm. Und der guckte mich so an und meinte, darüber müssen wir uns später nochmal unterhalten. Das ist ja spannend. Ja. Oder im Studium war es so, dass eine gute Freundin von mir mal meinte, weil ich immer gesagt habe, I don't like to kiss an ashtray. Also ich wollte nicht, dass meine Freundin oder mit der ich mich einlassen würde, raucht. Und dann hat sie immer gesagt, ja, damit schränkst du doch deine Wahl um 50% ein. Und ich so, hä? Ich verstehe, also aus meiner Sicht war das so, ich verstehe die Welt gar nicht, weil nein, ich schränke das nicht ein, sondern damit tue ich erstens mir selber einen Gefallen, weil es ist viel einfacher, und zweitens auch dem anderen gegenüber, weil ganz klar ist, brauchst du gar nicht anzufangen, es wird eh nicht funktionieren. Mhm. Und ich bin ich ins Grübeln gekommen und habe dann so gedacht, ja, okay, vielleicht, ja, und hab dann wirklich mal mit einer Raucherin zusammen es ausprobiert. Es hat nicht lange gehalten.
Und sie hat dich auch nicht zum Rauchen überredet.
Nein, gar nicht, weil, wie gesagt, I wouldn't like to kiss an ashtray.
Okay.
Ja, das ist sicherlich jetzt sehr, sehr, sehr persönlich und so. Aber das Gleiche kommt einem natürlich auch im Berufsleben immer wieder unter. Ich hatte ja mal eine Zeit lang, das hatte ich dir, glaube ich, auch mal erzählt, bei Bosch gearbeitet, und Bosch hat ja echt gigantische, für mich jedenfalls, gigantische Firmenwerte. Mhm. Ja, wie sie mit Mitarbeitern umgehen wollen, wie die Führungsgrundsätze sind, also alles durchdekliniert und so weiter. Und ich hatte aus meiner Sicht, deswegen habe ich das auch so gespürt, ich wollte unbedingt zu Bosch. Ich hatte dann dort eine Anstellung und bin dann dort, es war meine beruflich größte Niederlage, bin dann dort in der Probezeit 2 Wochen vor Ende rausgenommen worden. Und im Nachhinein habe ich einfach festgestellt, dass die Menschen, die mich dort rausgenommen haben, diese Werte nicht verkörpert haben, sondern das war wirklich nur so, wie du vorhin sagtest, das hängt am Rand, und man schmückt sich damit, aber im Alltag tritt man es mit Füßen. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, okay, es kommt nicht auf die Werte an, die man sich gibt und irgendwo hinhängt, sondern wie man sie lebt und wie man sie vorlebt und auch umsetzt. Mhm. Und wenn man sie mal nicht einhält, dann auch sagt, oh, sorry, mein Fehler. Nein, das ist mein Wert. Ich nehme das zurück. Und ja, kann passieren. Ja. Wir sind Menschen, ne?
Mhm. Ja. Und wenn man mal gegen etwas verstößt, was ja vielleicht auch eine Regel ist, dann merkt man das auch, und vielleicht tut einem es auch ein bisschen weh. Ich denke, wenn man wirklich gegen die eigenen Werte verstößt, dann spürt man das, dann fühlt man sich schlecht.
Oh ja.
Dann hat man eventuell die Ansicht auch, jetzt habe ich nicht nur mein Gegenüber irgendwie betrogen, sondern eben mich selbst auch. Und deswegen, ja, es ist, ich finde, ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Vor vielen, vielen Jahren bekam ich einen Anruf von Jürgen Linsenmeier. Und der Jürgen Linsenmeier hat die Ethics Society gegründet. Mhm. Und in der Ethics Society sind Unternehmen, die eben bestimmte Werte haben, Werte, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen, in Richtung Fairness, in Richtung Umweltschutz und so weiter. Und er rief mich damals an und meinte, ich habe wenig Trainer gefunden, die ich gerne in die Ethics Society einladen möchte. Also man kann dort nicht beitreten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ein Teil dieser Gemeinschaft werden. Und auch heute suchen wir noch gemeinsam Unternehmen aus und unterstützen die und tauschen uns mit denen aus, die einfach ein Wertesystem haben, was sie auch leben, nachweislich auch leben und die sich durchaus auch deswegen von anderen Unternehmen auch abheben, was auch sehr, sehr spürbar wird.
Ja, super. Genial.
Und oftmals ist es dann auch so, dass eben diese Unternehmen auch Menschen an sich binden und an sich ziehen, zu sich ziehen, die eben schon dieses Wertesystem haben. Denn ich glaube, das Schwierigste, was man machen kann, ist, wenn man versucht, Menschen des Unternehmens, die Werte eines Unternehmens aufzudrücken, indem man sie immer wieder vorbetet und auf irgendwelche Broschüren schreibt. Ich denke, das ist tatsächlich auch eine starke Arbeit von Unternehmen, die es schaffen, dass die Werte auch von den Mitarbeitenden ja gelebt werden und inklusive des Managements, habe ich ganz vergessen.
Ja, absolut. Da gibt's ein super Beispiel. Ich habe mal ich darf den Namen nicht nennen, für ein Unternehmen beraten, die gesagt haben, wenn sie einen neuen Standort aufmachen, dann haben sie gelernt, dass sie den immer mit einem Kernteam aus dem Mutterkonzern bestücken. Ja. Um die Werte dort sozusagen einzubauen, einzuleben. Und sie hatten in der Vergangenheit 2, 3 Standorte mal übernommen, um dann diese Mitarbeiter zu drehen auf die Werte des Unternehmens und sind damit bei jedem Standort gescheitert und haben gelernt, wenn wir es machen, müssen wir es selber aufbauen. Das fand ich total spannend.
Und so funktioniert ja auch nur intern und extern, das, was du jetzt ein paar Mal da erwähnt hast, eben dieses Thema gemeinsam statt Konfrontation. Das funktioniert ja nur, wenn da ja nicht 1:1 gleich, aber die Wertebasis vorhanden ist. Dann kann man ja auch gut und konstruktiv streiten und kann sich austauschen. Das ist ja eher noch ein förderlicher Prozess für die gemeinsame Entwicklung.
Ja, absolut.
Ja. Jetzt gibt es, ich sag mal, jüngere Kolleginnen und Kollegen, die in das Beratergeschäft einsteigen oder sich selbstständig machen. Hast du da ein paar Tipps?
Also erstmal würde ich jeden animieren, Unternehmer zu werden, sich selbstständig machen, das selbst in die Hand nehmen. Ist mir wirklich ein Anliegen und merke ich immer mehr. Ich freue mich drüber, wenn irgendjemand ein Unternehmen gründet, insbesondere wenn junge Leute sagen, sie wollen einen eigenen Weg gehen. Also da kann ich nur erstmal aussprechen, wenn ihr jemanden sucht, mit dem ihr euch austauschen wollt und vielleicht auch nur ein positives Schulterklopfen braucht, super gerne, mache ich super gerne. Habe ich auch schon bei vielen Unternehmen gemacht. Aber wenn du sagst, Wertesystem und Tipps für jüngere Kollegen. Also es ist auf alle Fälle wertvoll, sich ein eigenes Wertesystem anzueignen. Und ja, das muss man kontinuierlich wahrscheinlich entwickeln und immer wieder testen und am besten halt auch andere fragen, sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mhm. Weil vielleicht geht's ja auch anders und vielleicht ist das andere ja auch besser. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen in meinem Wertesystem und sich einfach damit beschäftigen. Viele denken, ach, so ein Wertesystem bekommt man durch Osmose, brauche ich nichts für zu tun, habe ich ja. Nein, habe ich nicht, sondern immer wieder überprüfen. Ich mache das gerne ja in der Natur, beim Klettern, beim Bauern oder beim Landwirt. Und ich habe da immer so ein schönes Beispiel. Wenn man in der Schule oder beim Studium sagt, ach komm, brauche ich nicht zu lernen, ich schreibe mir einen Spicker. ich gucke drauf, dann vergleiche ich das immer gerne mit einem Bauern, der sagt, ach, ich lege mich jetzt erstmal auf die faule Haut und dann im Herbst, 3 Wochen vor der Ernte, bringe ich schnell die Saat aus und dann kann ich ja in 3 Wochen ernten. Lacht jeder drüber, weil er merkt, es funktioniert eben nicht. Ja? Und das will ich einfach mitgeben. Wenn du es schaffst, dich selber kontinuierlich an kleinen Schritten mit deinen Werten nach vorne zu entwickeln, dann ist das irgendwann wie so ein Schneeball, der immer größer wird und der irgendwann nicht mehr zu bremsen ist. Ne? Oder ein Rad, was du auf Schwung bringst, was immer schneller wird. Und für mich ist da wieder Berge. Ne? Ich war mal an einem Gipfelkreuz und da stand so schön der Spruch, Berge sind stille Lehrer. Das fand ich total schön. Und ich muss immer an den Spruch von Edmund Hillary denken. Also es ist nicht auf meinen, sondern auf jemand anders Grips gewachsen, der immer so schön sagt, wenn du einen Berg bezwungen hast, dann hast du nicht den Berg besiegt, sondern dich selber. Und das ist eigentlich, was wir schaffen wollen. Ja. Und dafür gehören halt Werte auch dazu. Und da muss man sich selber auch manchmal sagen, nee, ich will nicht die schnelle Mark, sondern ich will langfristig mich auch mit der Welt, mit meiner Gemeinschaft einbringen können und hier was bewegen können. Ich sage immer so schön, wenn ich gehe, soll die Welt ein Stückchen besser sein, als wie ich gekommen bin.
Wow. Ich mache jetzt mal so einen großen Kasten um das Ganze und nenne es mal Psychohygiene, weil du schon einige Anhaltspunkte jetzt genannt hast, was du tust, um zur Ruhe zu kommen. Du hast jetzt die Berge genannt, auch wo du dich wieder reflektierst. Hast du da das hat einen großen Stellenwert bei dir.
Ja, also neben den Bergen, wobei Bergen, für mich ist Berge klettern, eben alles, was man aktiv in der Natur, in den Bergen machen kann. Dann, ich habe früher immer so schön gesagt, eine Woche Skitouren ist wie 4 Wochen Urlaub für mich. Okay. Da komme ich wieder und bin in einer anderen Welt gewesen. Und das Gleiche merke ich halt, Kopf frei kriege ich auch, wenn ich Posaune spiele im Posaunenchor, weil da muss man sich auf die Noten konzentrieren. Ich sage zu meinen Nebensitzern, ich spiele Bass, sage ich dann manchmal, ui, heute sind die Noten aber schnell. Ich komme da nicht mit, ja. Also das heißt, ich bin nicht ganz da. Also muss ich mich wieder reindenken, um abschalten zu können. Und dieses gemeinschaftliche Musizieren, das verursacht Gänsehautmomente. Oder was ich auch total gerne mache, ist, mit meinen Kindern einfach über Gott und die Welt zu diskutieren und sich darin zu verlieren. Und dann kann man ja all das, was wir vorher diskutiert haben, auch miteinander kalibrieren und sagen, Mensch, die Welt geht weiter, die Kinder haben einen ganz anderen Blick. Bin ich überhaupt noch up to date? Was passiert denn da gerade? Oh ja, stimmt ja. Und für mich war das so ein immer wieder ein Aha-Effekt. Ich habe im Studium 1993, ewig her, habe ich eine Studienarbeit geschrieben über neuronale Netze und Flugregelung. Heute würde man sagen, KI im Flugzeug. Und das kommt jetzt ja alles wieder. Und ich denke mir, die Grundzüge, die Grundsachen sind gleich geblieben. Ja, wir haben eine deutlich höhere Datengeschwindigkeit. Ja, wir haben unterschiedliche Modelle, die man zusammenbinden kann. Ja, wir haben andere Möglichkeiten. Ich habe einen Riesenvorteil, habe ich vergessen vorhin zu erzählen. Ich bin auf meinem rechten Ohr physisch taub, habe aber den Riesenvorteil, ich darf so ein Cochlea-Implantat tragen. Das ist nichts anderes, als elektrisch hören zu lernen. Und da lerne ich, wie das Gehirn durch seine entsprechende Neuroplastizität, wie eine KI funktioniert. Ich lerne zu hören von Neuem und mache da immer gerne ein Beispiel. Ich hatte am Anfang ein Wort über so eine App aufs CI gespielt und ich war 100% sicher, die sagen Olive, natürlich nicht so, wie wir jetzt sprechen, sondern so ein bisschen Metallern, also so Olive. Ja, und ich dachte so, ja, da kommt Olive unten raus. Ja. Aber auf der App war es nicht zu erkennen. Und dann habe ich nachgeguckt und habe es umgeschaltet auf mein gutes Ohr. Und dann sagte die App Brezel. Ja, und das Gleiche hatte ich mit Schlafanzug und Krawatte.
Oh, und also phonetisch jetzt nicht sehr nah beieinander.
Nee, komplett unterschiedlich. Und man kann das über die KI natürlich erklären, weil die Neuronen werden angeregt und sind verschaltet und unten kommt ein Ergebnis raus. Und man nennt das ja Halluzinieren. Und was mir das wieder gezeigt hat, ist erstens, KI halluziniert, wir tun das aber auch. Und wenn du etwas als rot betrachtest, heißt das nicht, dass der andere das auch rot sieht. Und das ist mega spannend, sich da mal zurückzunehmen und zu sagen, wie ist denn die Position vom anderen? Vielleicht hinterfrage ich die mal. Und da kriegst du auch einen Kopf frei, weil du dann nämlich denkst, ey, nicht immer meine Sichtweise ist die richtige, sondern vielleicht auch die andere. Und das ist wirklich echt cool, wenn man sich so erden kann und seine Grenzen damit erkennt. Und was ich vorhin sagte, einfach mal abschalten.
Auch diese Möglichkeit von Menschen, deren Meinung oder Meinungen man im ersten Moment abtut, negativ bewertet oder wie auch immer, mal zu lernen, sich zu fragen, was kann ich genau von denen lernen? Absolut, also von den Menschen, wo ich eigentlich gar nichts lernen möchte. Ich lerne gerne von Menschen, die meiner Meinung sind, aber die Frage ist, was lerne ich da letzten Endes? Ja. Vielleicht auch so ein bisschen anlehnend an, wenn der Tag nicht dein Freund war, dann lass ihn wenigstens dein Lehrer sein. Und vielleicht, wenn der andere Mensch nicht dein Freund wird, ja, das muss er ja auch nicht, was kann er dir lernen? Es gibt einen interessanten Menschen, den ich sehr mag, der sehr philosophisch und psychologisch unterwegs ist. Das ist der Herr Betz und der hat den Begriff der Arschengel, ich sag das mal so, erfunden. Und er sagt, hey, die Menschen, wo du denkst, oh, was ein Arsch, ja, ja, eigentlich sind das die Engel. Ja, denn diese Menschen zeigen dir was. Die erzählen dir etwas über sich, über deine Welt und über dein Gedankengut, indem du dich über sie aufregst.
Ja? Schönes
und,
Bild.
Und wenn du einfach sagst, okay, was kann derjenige mir heute vermitteln und worüber kann ich nachdenken, dann habe ich ja auch was gewonnen. Letzten Endes. Jetzt haben wir noch einen Punkt, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist, aber wir haben ja gesagt, wir nehmen uns die Zeit. Schön. Jetzt haben wir Auftraggeber. Ja. Und du hast gerade gesagt, du tust sehr viel, um deine Werte zu definieren. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen, Auftraggebern um, mit meinen Klienten und Kunden? Hast du einen Tipp für die Kunden, wie sie mit Beratern am besten umgehen sollten, können, damit das auch von deren Seite noch besser funktioniert?
Also eine Sache, die ich ja ganz oft habe schon durchklingen lassen, ist Vertrauen. Wenn ich den Eindruck habe, und das bitte ich auch meine Kunden immer, und auch in den ersten Gesprächen, prüfe, ob du Vertrauen zu demjenigen aufbauen kannst. Hast du Vertrauen, weil der will dir ja was erklären, der will dir ja auch wahrscheinlich Finger in die Wunde legen. Und das tut richtig weh, oder andersrum, kann richtig weh tun, wie wir ja um dein Beispiel Arschengel zu zitieren.
Robert Betz.
Genau. Und da ist es brutal wichtig, habe ich Vertrauen zu diesem Beratungsunternehmen, / und das ist mir immer wichtig, zu den Einzelpersonen. Ich will die vorher kennenlernen, so wie ich meine Kunden auch vorher kennenlernen will. Und ich sage ganz oft auch zu meinen Kunden, ich disqualifiziere meine Kunden. Tun Sie das bitte auch mit Ihren Beratern, wenn Sie merken, dass das nicht passt. Und deswegen versuchen wir von Anfang an so transparent wie möglich zu sein und eben Erwartungshaltung abzuklären. Was wollen Sie? Was können wir? Aber ganz wichtig, was können wir nicht? Und was erwarten Sie auch nicht oder was dürfen Sie nicht erwarten? Und um das dann alles nochmal zu testen, finde ich immer einen super Tipp, wenn man erstmal mit einem kleinen Projekt 10 Tage startet und sagt, so, wir machen eine Mini-Aufgabe, und dann gucken wir mal, wie wir denn zusammenarbeiten, mit dem Ziel, vielleicht ein großes Projekt draus zu machen. Aber das ist mir immer wichtig, dass man merkt, menschlich passen wir zusammen und ja, wir können uns auch die Wahrheit ins Gesicht sagen.
Ja, das ist das.
Also wirklich, das ja. A und O. Und ein wichtiger weiterer Punkt, wie schaffen wir es, und das bitte ich auch immer unserem Auftraggeber, wie schaffen wir es, eine maximale Wissensdichte zu übermitteln? Weil man kauft einen Berater für teuer Geld, weil er sein gesamtes Wissen bei uns jetzt oder bei mir persönlich über 25 Jahre angeeignet habe. Und ich greife halt in diese 25 Jahre Kiste und sage, und da habe ich ein Beispiel und das bitte nicht, weil das haben wir so und so schon gemacht. Und wir haben das bei Kunde A, B, C schon gesehen. Und deswegen Abkürzung. Deswegen sind wir so teuer. Aber deswegen ist es mir so wichtig, dass die Kunden dann eben auch Mitarbeiter haben, die dies aufsaugen wie ein Schwamm, um diese Ideen und Veränderungen selber umsetzen zu können.
Ja.
Weil dann haben wir die maximale Wissensdichte in eine maximale Transformation hinbekommen. Und das ist etwas, wo ich sage, lieber Auftraggeber, wenn du das schaffst, dann komme ich gerne immer wieder nadelstichartig und guck mal drauf und gib noch mal den Schubs ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Und dann hast du das Maximum daraus und fährst trotzdem noch günstig. Und das bedingt natürlich, jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt, ein Vertrauen und eine Transparenz.
Gibt es denn noch Punkte, Ziele, Themen, wo du sagst, da möchte ich mich noch hinentwickeln? Das ist noch was, also ich gehe davon aus, und dass du noch ganz lange da bist. Und aber was sind so deine Themen? Wie sieht es da aus, wenn du mal aus dem Nähkästchen plaudern möchtest noch? Ja. Also noch mehr aus dem Nähkästchen.
Also Markus, ich habe natürlich immer ganz viele Punkte. Ich fange einfach mal von vorne an. Ich hatte heute wieder einen Call in einem Kundenservice und mir hat es leider die Fußnägel hochgedreht. Ich sage auch nicht, wo ich angerufen habe, ist egal. Aber das ist so unser Ziel der Schacht Consulting. Wir möchten Kundenservice bei unseren Auftraggebern zu einem positiven Erlebnis machen, wo der Kunde sagt, boah, bei der Firma habe ich super gerne angerufen, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, das Unternehmen hat sich um mein Problem geholfen, um mein Problem gekümmert. Wie heißt es so schön? Mir ist geholfen worden.
Genau.
Ja? Ja. Und wir werden weiterhin wirklich immer wieder alles dran setzen, unser Bestes geben, um bei unseren Beratungen das umsetzen zu können. Natürlich gehören da ganz viele Rahmenbedingungen und Randbedingungen dazu, aber das ist eine Sache, die ist mir ans Herz gewachsen und das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Das Zweite habe ich, glaube ich, schon vorhin mal erwähnt. Ich möchte es schaffen, viele dazu zu ermutigen, Unternehmer zu sein oder zu werden. Ja, du kannst einfach viel mehr, ist mein Eindruck, in deinem persönlichen Umfeld beeinflussen. Du kannst Arbeitsplätze schaffen. Du kannst die Gesellschaft im Kleinen gestalten. Ja? Und du kannst jungen Menschen helfen, in diese Richtung zu gehen. Das ist für mich wirklich auch ein wichtiger zweiter Punkt. Dritter Punkt, ich erlebe das bei meinen Kindern, ich erlebe das im Umfeld. Viele fragen, was soll ich denn später mal machen? Ich weiß das gar nicht. Und in der Schule heißt es dann immer, wenn sie 14 sind oder vielleicht auch jünger, was willst du später mal machen? Und einige stehen da und sagen, naja, ich sag mal was, Feuerwehr. Aber mir wäre wichtig, nicht irgendwas zu sagen, sondern was zu finden, wofür du brennst. Und wofür du brennst, da gibt es eine total coole Stiftung, nennt sich Naturtalent-Stiftung, die jungen Menschen dabei hilft, sozusagen das zu finden, wo sie im Flow sind. Im Flow heißt, du kannst dich in eine Sache reindenken und vergisst Zeit und Raum und bist beseelt in dem, was du tust. Weil es gibt eine Studie von Gallup, die festgestellt hat, dass 85% der Deutschen unglücklich mit ihrem Job sind. Mhm. Nur 15% sind glücklich. Also ich muss dann sagen, ey, herzlichen Glückwunsch, ich bin glücklich mit meinem Job. Ich gehöre zu den 15%, aber das kann es nicht sein, wenn wir es schaffen, die anderen auch dazu zu bewegen. Und wenn es nur 50% wäre, die Spaß an ihrem Tun, an ihrem Schaffen, an ihrem Wirken haben, boah, wäre das genial. Also das ist auch noch so eine Sache, wo ich immer wieder versuche, Menschen dahin zu bringen und zu sagen, und wenn du Archäologe wirst oder wenn du Sanitäter wirst oder wenn du, ja, du kannst dein Lebensunterhalt und dein Leben mit den Dingen, wo du für brennst, da wirst du der Beste oder die Beste oder gehörst zu den Top-Leuten, wirst du sein. Und dann bist du erfüllt und diese Erfüllung strahlst du auch aus. Und das ist eine Sache, die mir wichtig ist. Dann habe ich noch was. Wir sprechen immer über KI. Ich habe dir gesagt, 93 hatte ich das ja in Toulouse schon gemacht. Möchte wirklich helfen, Innovationen, nicht nur bei uns in der Branche, natürlich hauptsächlich, weil ich da am meisten bewirken kann, aber die Angst vor Innovationen zu nehmen und den Umgang damit, dass das normal wird und dass man dort eben entsprechend aktiv, proaktiv drauf zugehen kann und sagen kann, ja, das ist was, das ich beherrsche, was ich einsetzen kann. Und sicherlich muss ich da auch noch, obwohl ich da schon verdammt viel weiß, unheimlich viel lernen. Und da weiß ich, lebenslanges Lernen, das wird nie aufhören. Also das ist eine Sache, ich möchte immer mehr, immer weiter lernen, um noch besser werden zu können. Ich glaube, wenn man aufhört zu lernen, hört man auf zu leben. Also und was last but not least, ich persönlich, wir hatten über meine gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen. Ich möchte einfach wieder sportlich fit werden. Ich sage immer zu allen, die mich fragen, es geht nur noch bergauf.
Wir wissen jetzt warum, ja.
Ja, genau, es geht nur noch bergauf. Erstens, weil ich Berge liebe und zweitens, ich darf rechts wieder was hören, auch wenn es elektrisch jetzt erstmal ist. Ich habe einen Stand und kann mich normal wieder bewegen. Ich werde wieder Sport machen können. Und das ist genial, wenn man das sieht. Und das ist ein Riesenziel. Gib mir 2-3 Jahre, dann möchte ich wieder auch Halbmarathon laufen können. Dann möchte ich auch wieder große Fahrradtouren machen können, wieder intensiv Skitouren gehen können. All das, um dann eben mich erden zu können, um auch die anderen Themen, die ich gerade gesagt habe, mit Energie anderen Leuten weitergeben zu dürfen.
Ich atme mal tief durch. jetzt gerade bei deinen letzten Sätzen ist mir so durch den Kopf gegangen, du hast ja von Anfang an, das war ja auch unser Kernthema heute, eben über Werte gesprochen und dass du diese Werte, die du hast, die spiegeln sich ja auch in diesen Punkten wieder, die du gerade genannt hast. Ja, das heißt, du hast das Bedürfnis, ja, was zu hinterlassen. Also ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, mehr bei deinen Kunden zu hinterlassen als eine Rechnung und 2 Leitsordner oder 2 Festplatten mit Daten, sondern dass da quasi was weiterlebt. Ja, und du, auch wenn du schon wieder raus bist, immer noch ja im Unternehmen bist, weil die Menschen das umsetzen und weil sie wissen, ja, und wahrscheinlich wird dein Name auch oft genannt in dem Unternehmen, wenn du schon gar nicht mehr dort bist, ja, dass da wirklich was zu bewirken und das geht ja weit über den normalen Dienstleistungsgedanken raus, wenn man das möchte. Und ich habe jetzt auch immer wieder an verschiedenen Stellen so dieses ja Unternehmertum rausgehört, also auch diese Verantwortung, den Menschen im sozialen und gesellschaftlichen Bereich was mitzugestalten, Verantwortung übernehmen. Das ist ja jetzt auch nicht die klassische Dienstleistung der Beratung, sondern da spielt einfach an jeder Ecke und da sprichst du mir auch aus der Seele, da spielt der Mensch und die anderen Menschen einfach die Hauptrolle.
Absolut.
Und das ist es ja auch das, was uns jetzt gerade, denke ich, stark macht, die der größte Hebel, denke ich, in diesen Zeiten gerade, ist einfach die Qualität unserer Beziehungen, die wir haben. Und die fängt natürlich bei sich selbst an, also die Beziehung, die ich zu mir habe, dann mein direktes Umfeld, meine Familie und dann natürlich auch meine Kollegen und meine Kunden. Und wenn wir da eine stabile Umgebung haben, dann können wir uns auch gegenseitig da weitertragen und jeder kann dem anderen da helfen, wo der vielleicht auch ein Defizit hat oder eben gerade nicht weiter weiß. Also diese Qualität von Beziehungen und von Netzwerken, das ist, denke ich mal, das, was uns gerade hier trägt und auch den Flow ermöglicht, den du angesprochen hast.
Ja, absolut.
Ich sag danke, danke. Und
danke.
Da steckt ganz viel Offenheit dahinter, sowas auch zu tun, aber es passt zu dir, soweit wie ich dich auch kenne, habe ich das auch erwartet. Und ja, wir sind ein Menschenbusiness trotz oder wegen, das darf jeder selbst entscheiden, aller technologischen Entwicklungen, ja, wird es auch so bleiben. Ja, ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Das waren ja so um die 50 Minuten.
Wow,
und
so lange.
Das hat, denke ich, bei jedem etwas ausgelöst. Vielleicht führt es auch dazu, dass man einige Punkte für sich selbst nochmal überdenkt oder merkt, hey, da habe ich mal angefangen. Gerade auch diese Tipps für junge Menschen, die einfach diese Lebenserfahrung noch nicht haben wie du, zu sagen, hey, stimmt, das ist doch das, was ich eigentlich möchte. Das kann ich jetzt mir noch aufbauen und das hilft mir auch bestimmt bei meiner Entwicklung und bei meiner Laufbahn, wenn man es mal so nennen möchte. Alles weitere gerne auch in den Shownotes, die Kontaktdaten von dir und ja, dann sage ich nochmal danke und bis zum nächsten Mal, lieber Atticus.
Vielen Dank, Markus. Dir alles Gute, besonders Gesundheit, du weißt warum. Und vielen Dank an jeden, der mich auch mal einfach so kontaktieren möchte, um mal mit mir zu reden, weil nur der Dialog hilft. Vielen Dank.